Liebe Gemeinde, jedes Jahr feiern wir Ostern. Doch jedes Jahr feiern wir etwas verändert oder vielleicht sogar stark verändert Ostern. Die Gesellschaft verändert sich. Ereignisse, die wir vorher vielleicht gar nicht, denen wir gar nicht gerechnet hätten, die uns großen Schrecken einjagen, treten ein. Und wir machen unsere Erfahrungen, gute Erfahrungen wie auch leidvolle. Und Ostern knüpft immer an unsere augenblickliche Erfahrung an. Und dabei darf alles sein. Und so ist es für jeden, für jede immer genau das richtige Fest. Für all diejenigen, die sich mit einem leidvollen oder bedrückenden Zustand nicht begnügen wollen, die sich auflehnen. Und daher ist es das richtige Fest für Menschen, die in diesen Tagen mit einer zähen Krankheit kämpfen müssen. Für Menschen, die sich fragen, wann denn endlich diese schlimmen Terroranschläge vorüber sind und man auf Flughäfen oder in U-Bahnen wieder sicher ist. Für Menschen, die spüren, dass ein wichtiger Lebensabschnitt zu einem Ende gekommen ist und der neue noch nicht klar erkennbar ist. Ostern, das richtige Fest für Menschen, die sich gerade ausgebrannt fühlen und leer und allen Anforderungen im Beruf und in der Familie nicht mehr gerecht werden können. Für Menschen, die nur auf das sehen, was sie nicht geschafft haben und das nicht mehr sehen, was sie wertvoll macht. Und Menschen, deren Glaube müde geworden ist und die nicht mehr die Energie spüren, die Gott zukommen lässt, damit die Hoffnung niemals ausgeht. Ostern ruft allen zu, Christus ist auferstanden. Der Tod konnte ihn nicht festhalten, er lebt und mit ihm leben auch wir. Nicht erst später einmal, schon jetzt. Ostern ist der wunderbare Auftakt eines Lebens, in dem sich alle Hoffnung als umfangreicher erweist, als alles Augenscheinliche, das dagegen spricht. Ostern ist ein Fest des Protestes gegen alles Lebenswidrige und ein Protest für das Leben, sogar über den Tod hinaus. So gerne würden wir alle bangen Fragen wegklicken und alles wäre wieder gut. Doch auch das gehört zum Ostermorgen, dass diese Botschaft erst einmal bange Gefühle hinterlässt. So wie bei den Frauen, die am Morgen zum Grab gehen und noch einmal ganz nahe bei dem sein wollen, der ihnen so viel bedeutet hat. Das Evangelium erzählt, dass dieser Morgen Furcht und offene Fragen hinterlässt. Die Frauen gehen weg, ja sogar zittern und Entsetzen erfüllt sie. Niemandem erzählen sie davon, denn sie fürchten sich. Ostern ist das Unfassbare, das über alle menschliche Erfahrung weit hinausgeht. Doch nicht das Leben mit den vielen bangen Fragen, den Sorgen und Ängsten, sondern das Leben mit der großen Hoffnung soll stark werden. Und darum erinnert Paulus seine Gemeinde in Korinth an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, wie er weiter schreibt, und das ihr auch angenommen habt, indem ihr auch feststeht, durch das ihr auch selig werdet, wenn ihr es festhaltet in der Gestalt, in der ich es euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr umsonst gläubig geworden wärt. Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift und dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den Zwölfen. Und danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch heute leben, einige aber sind entschlafen. Und danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln. Zuletzt von allen ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Es sei nun ich oder jene, so predigen wir und so habt ihr geglaubt. Das sind starke Worte, mal ganz davon abgesehen, dass er viel mehr gearbeitet haben will als viele andere, aber das gestehe ich ihm auch mal zu, aber dass er diese Worte in den Mund nimmt, dass er gestorben ist, begraben worden ist, das ist noch augenscheinlich, aber dann und auferstanden ist. Eine ungeheure Zumutung damals und heute nicht minder. Und darum fragt Lothar Zenetti, ein Pfarrer, mittlerweile in einem hohen Alter, in einem fiktiven Brief nach: Lieber Apostel Paulus, wenn ich das mal so sagen darf, nicht wahr? Du hast doch, ich meine, was Jesus angeht, genauer seine Auferstehung, das nicht so wörtlich gemeint. 1 Korinther 15. Du weißt schon, nur in dem Sinne wohl, dass er sozusagen geistig, sinnbildlich gemeint, in uns allen weiterlebt, dass wir neuen Mut fassen, den Blick erheben, wie die Natur erneut aufblüht, so ähnlich eben. Es geht schon, die Sache geht schon weiter. Man muss sie vorantreiben, die gute Sache, an die wir doch alle irgendwie glauben, den Fortschritt, meine ich, Mitmenschlichkeit. Und so Friede, nicht wahr? Das wolltest du doch sagen. Nein? Also der Autor zweifelt schon selber, ob das alles gewesen sein sollte, was Paulus gemeint hat. Das klingt recht mundgerecht. Und damit können wir leicht mit Ostern etwas anfangen. Eben neuen Mut bekommen, neuen Mut zusprechen, ein bisschen mehr Frieden. Geht es um das Eingemachte, um den Tod, was dann ist, dann lieben viele es eher auch mundgerecht. Sie sagen und schreiben dann, wenn ein lieber Verstorbener, ein lieber Angehöriger verstorben ist, sie lebt in unseren Herzen weiter. Und sie können sich sogar auf einen Kirchenvater berufen, auf Hieronymus, der in den frühen Jahrhunderten ja genau das auch geschrieben hat: Der Verstorbene lebt da, wo ihr seid und seiner gedenkt. Das ist ja auch schön und gut und zeigt, dass dort, wo wir an einen Verstorbenen denken, er nicht vergessen ist, wir ihm nahe sind. Doch ich befürchte, dass viele damit auch umgehen, sich darauf einzulassen, dass ihr Verstorbener wirklich lebt. Das kann sein, kann aber auch nicht sein, vielleicht sogar auch eher nicht. Aufs Glatteis wollen sich da viele oder nicht wenige nicht begeben. Und daher glaube ich, dass ich bei Beerdigungsansprachen gar nicht viel mehr sagen müsste, eben als das, was die Verstorbene war, ihr Leben würdigen, was ich auch gerne tue, und eben dann menschlich vom liebevollen Erinnern sprechen. Und das würde nicht wenigen, schätze ich, oft reichen. Paulus, hast du das auch so mit 1. Korinther 15 gemeint, frage ich nun und höre schon sein Nein. Christus, der gestorben ist, begraben worden ist, ist nicht nur in unserem Herzen, er ist wirklich auferstanden. Das kann ich jetzt so sagen, weil Paulus das in den Mund legt. Und eine beeindruckende Phalanx von Zeugen aufführt, ja, sogar Augenzeugen. Von Petrus ist er gesehen worden. Und dann von 500 Personen, dann von Jakobus und allen Aposteln und dann sogar von ihm, Paulus selber, ist der Auferstandene gesehen worden. Und gegenüber dieser Phalanx, die Paulus hier aufbietet, da schaut doch jeder Kleingläube und Zweifel eher erbärmlich aus. Was könnte man dieser Wucht von Augenzeugen entgegensetzen? Bleibt die Frage, was haben Sie gesehen? Haben Sie mit Ihren leiblichen Augen überhaupt etwas gesehen? Fest steht, Jesus ist nicht mit seinem irdischen Körper, wie er ihn vorher hatte, auferstanden, als wäre sein Tod nur eine kurze Episode gewesen und anschließend wäre alles wie vorher gewesen. Schon die Osterberichte in ihrer Unterschiedlichkeit zeigen, dass die Jüngerinnen und Jünger den Auferstandenen nicht sofort erkennen. Maria von Magdala meint zunächst, im Garten, wo das Grab war, ist es der Gärtner, bis sie ihn erkennt und Rabboni, Meister, sagend, ihm zu Füßen fällt. Sie darf ihn aber nicht berühren. Die Jünger auf dem Weg nach Emmaus erkennen nicht, wer ihr Wegbegleiter ist. Erst als er abends dann zu Hause von ihnen eingeladen wird und er mit ihnen das Brot bricht, da gehen ihnen die Augen auf. Allerdings meinten sie rückblickend, brannte uns nicht bereits das Herz, als er mit uns über die Schriften sprach. Mit den Augen ihres Herzens haben sie gesehen, nach dem bekannten Wort von Saint-Exupéry, man sieht nur mit dem Herzen gut. In einem deutschen Sprichwort heißt es, wessen Herz voll ist, dessen Mund geht über. Und so ist es. Bei den Jüngern, bei Paulus, das, was da aus seinem Mund hervorsprudelt, ist die Auferstehung des Toten, der Toten und der Vergebung der Sünden, lauter Wahrheit. Und sollte das für uns heute nicht auch Gültigkeit haben? Was das Auge sieht, wird vom und mit dem Herzen aufgenommen. Gott rettet aus Sünde und Not. Die Barmherzigkeit Gottes hat kein Ende, erst recht nicht im Tod. In Jesus Christus, und das ist das Anstößige damals, ist das offenbar geworden. Und seitdem können wir das auch sehen, mit den Augen unseres Herzens. Es ist wirklich wahr, der Herr ist auferstanden. Sünde und Tod haben ihre Macht über unser Leben verloren. Beschleicht mich bei diesen Worten, so vollmundig gesprochen, das Gefühl, mich vielleicht doch auf Glatteis zu begeben, dann sage ich mir, dann sollte ich wieder 1. Korinther 15 lesen und auf die Zeugen heute hören, wie wir es uns gegenseitig bezeugen, ja, der Herr ist wirklich auferstanden in unseren Liedern und Gebeten. Und es sind dann weltweit nicht nur die 500 von Paulus erwähnten, sondern Millionen, ja Milliarden Schwestern und Brüder, die mir in meinen Zweifeln beistehen. Eine gewaltige Glaubensenergie tut sich da auf. Und statt Glatteis bildet sich fester Boden unter den Füßen, hoffentlich. Alles gründet eben darauf, dass der Herr wahrhaftig auferstanden ist. Die Kirche, unsere Predigten, kommen Christen am Sonntag im Gottesdienst zusammen, gibt es Religions- und Konfirmandenunterricht, die Diakonie, die Johanniter. Paulus sagt es auf seine Weise: Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade ist an mir nicht vergeblich gewesen. Und was hat er dann nicht alles gearbeitet? Dass man fast neidisch werden könnte. Doch es war Gottes Gnade. Sie hat ihn als Helfer verwendet, wie Paulus betont, weil der Auferstandene nicht zuletzt von ihm gesehen worden ist. Einen Osterzeugen möchte ich heute noch zu den von Paulus genannten ins Feld führen, einen aus der Gegenwart, aus der ferneren Vergangenheit. Und ich wünsche mir, mit meinen Augen und mit meinem Herzen zu sehen und zu erkennen, wie Martin Luther King, Pastor, der sich leidenschaftlich für die Rechte der Schwarzen in Amerika eingesetzt hat, formuliert hat. Wenn unsere Tage verdunkelt sind und unsere Nächte finsterer als 1000 Mitternächte, so wollen wir stets daran denken, dass es in der Welt die große segnende Kraft Gottes gibt. Gott kann Wege aus der Ausweglosigkeit weisen. Er will das dunkle Gestern in ein helles Morgen verwandeln, zuletzt in den leuchtenden Morgen der Ewigkeit. So ein Leben. Mit großer Hoffnung wünsche ich uns allen, besonders heute zu Ostern. Amen.